herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wenn ihr den Titel meiner Predigt seht, dann erinnert es vielleicht an eine mathematische Gleichung. Man sieht ein Kreuz, man sieht ein größer als und ein Strich. Es ist aber auch nicht schwer zu raten. Es ist kein Geheimnis. Als Johannes der Täufer darauf hingewiesen wurde, dass derjenige, den er ja getauft hat, dass derjenige, den er selber bezeugt hat als Lamm Gottes, dass der jetzt in Judäa ist mit seiner Mannschaft, mit Jüngern, die vorher Johannes nachgefolgt sind, dass der jetzt dort in Judäa ist und auch tauft, da sagt Johannes diese Worte. Er, und er meint damit das Lamm Gottes, er meint damit Jesus Christus, er muss wachsen, er muss größer werden, ich aber muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Ist das nicht erstaunlich? Ein Zeugnis von Demut? Oh, wie schnell hätte ich hier das in Sünde gefallene menschliche Herz sich offenbaren können? Was immer gerne anklagt und sich beklagt und andere richtet und verurteilt und doch vergisst, dass die Rolle des Richters doch schon vergeben ist, das ist Gott. Und die Rolle des Anklägers ist doch auch schon vergeben. Oh, wie schnell hätte sich hier das in Sünde gefallene menschliche Herz zeigen können, indem er anfängt zu sagen, was macht der? Was erlaubt er sich? Ich habe ihn doch getauft. Der kann doch nicht einfach hingehen und das machen, was ich gemacht habe. Ist seine Taufe überhaupt was wert? Das kann nicht sein. Ich bin der Erste, der es gemacht hat. Ich habe ein Monopol darauf. Hat Johannes so gedacht? Nein, hat er nicht. Johannes lebte mit Gott. Und in seinem Leben mit Gott ist die Frucht die Demut. Wenn du einen demütigen Menschen beschreiben müsstest, wäre Johannes der Täufer auf deiner Liste? Oh, wir haben viele Beispiele in der Bibel. Viele Beispiele von Menschen, die Entscheidungen getroffen haben. Und es wird uns gezeigt, was aus ihrem Leben geworden ist, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, Demut zu lernen. Denn keiner von uns kann von Geburt an Demut. Wir müssen es lernen. Denn von Geburt an haben wir eine Neigung zur Sünde und damit auch zu Stolz und zu Hochmut und zu Egoismus. Und die Bibel zeigt uns auch, was mit Menschen passiert ist, die das nicht gelernt haben. Jede Menge Geschichten. Was genau ist Demut? Wir denken, hier steckt das Wort Mut drin, mutig sein. Es bedeutet eher ein Gemüt, darauf bezieht es sich, auf eine Gesinnung, eine Haltung, eine innere Einstellung. Und zwar zum Dienen. Natürlich braucht es auch Mut, ja. Aber ein demütiger Mensch entscheidet sich, sich unterzuordnen und zu dienen. Das ist keine passive Unterwürfigkeit, das ist damit nicht gemeint. Nein, es geht mehr um eine aktive, eine durchaus mutige innere Bereitschaft zum Dienst. Jesus Christus ist uns unser Vorbild, nicht wahr? Er sagt es doch hier, denn auch der Sohn des Menschen, der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier zeigt sich doch die Demut. Er kam selber nicht, damit er bedient wird. Er kam, um zu dienen und zu geben, und zwar das Beste, was er hat. Sein Leben als Lösegeld für dich, als Lösegeld für dich, als Lösegeld für mich. Und so lädt er uns alle ein. Seine Einladung ist uns bekannt. Und wir dürfen diese Einladung heute annehmen, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, sagt er, die ihr mühselig und beladen seid. Natürlich wird nur der kommen, der sich sieht als mühselig und beladen. Wer meint, er ist nicht mühselig und beladen, der wird diese Einladung nicht annehmen. Das ist so, wie wenn jemand satt ist und du lädst ihn zum Essen ein. Vielleicht nimmt er die Einladung an, aber essen wird er nicht viel. Nur wer mühselig und beladen ist, wird diese Einladung annehmen. Denn Jesus sagt, den will ich erquicken. Also nehmt auf euch mein Joch, sagt er, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus Christus ist unser Vorbild. Er lädt uns ein, von ihm Sanftmut und Demut zu lernen. Sanftmut und Demut zu lernen. Und er verspricht uns, wenn wir das von ihm lernen, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seele. Unsere Seele wird Ruhe finden. Frieden finden. Was bedeutet das also, wenn wir das nicht lernen? Wenn wir Sanftmut und Demut nicht lernen, kann dann unsere Seele Ruhe finden? Mal ehrlich, mit wem würdest du lieber zusammenleben? Mit jemandem, der hochmütig ist und stolz und Egoismus bei ihm durchkommt, so nach dem Motto, oh, alle denken nur an sich, außer ich denke an mich? Oder jemanden, der demütig ist, jemand, der sanftmütig ist, jemand, der bereit ist zu dienen? Und wer möchtest du gerne sein? Wenn Jesus sagt, komm, lerne es von mir, ist es tatsächlich etwas, was wir lernen können von ihm. Er ist unser Lehrer, er ist unser Meister. Und dann bringt er es uns bei. Aber wer kann schon sagen, er hat da schon seinen Abschluss? Matura oder Abitur? Oder den Bachelor oder einen Master? Oder vielleicht schon den PhD, den Doktor? Wird jemand, der es wahrhaftig lernt, je sagen, er hat da einen Abschluss? Jesus lädt uns ein und er verwendet hier ein Bild, mit dem wir alle vertraut sind. Dort, wo ich das Foto gemacht habe, merkt, das Foto musste ich umdrehen, weil die haben das verkehrt rum an die Wand gehängt. Ein Joch. Ein Joch wird so verwendet, nicht umgekehrt. Und da kommen Tiere rein, Kühe, Ochsen. Dafür wird es verwendet. Damit sie nicht getrennte Wege sehen, sondern gemeinsame Wege gehen. Und damit sie brauchbar zum Beispiel einen Acker pflügen. Und jetzt kommt Jesus und nimmt dieses Bild und sagt, nehmt auf euch mein Joch. Er ist in diesem Joch auf der einen Seite. Bist du bereit, die andere Seite zu nehmen, dich von ihm führen zu lassen, ihm nachzufolgen? Er bestimmt den Weg, nicht mehr du. Dein Wille hast du ihm übergeben. Das ist doch das, was Jesus hier meint. Er übernimmt die Führung. Er hat das Steuer in der Hand. Ihm gehört alles. Müssen wir das lernen? Ja, natürlich. Hast du schon gelernt? Merkt ihr, das ist die Herausforderung. Wenn ich heute mit euch hier in dieser Predigt über Demut spreche, wer bin ich? Ich bin doch auch noch dabei, das zu lernen. Aber es soll darum gehen, uns das erneut bewusst zu machen, wie wichtig das ist. Und warum ist es wichtig? Na, weil Jesus das hier sagt. Wir finden das im Jakobusbrief und im Petrusbrief. Jakobus 4, Vers 6 und 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wow. Wie wichtig ist es, Demut zu lernen? Wie wichtig ist es, Demut zu lernen? Der Demütige weiß, wer er ist. Er muss sich selbst nicht erst aufblähen. Er ruht in Gott. Gott ist für ihn alles. Denn er schenkt ihm seine Gnade. Das Gegenteil ist der Hochmütige. Der Hochmütige hält mehr von sich, als ihm zusteht. Er bläht sich auf, bis er platzt. Das ist mit Satan passiert, nicht wahr? Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Demut bewahrt vor dem Fall. Der Hochmütige ist blind für seinen Zustand. Er denkt vielleicht, er ist demütig. Oh, man kann auch stolz auf seine Demut sein. Der Demütige sieht sich mit den Augen Gottes. Er vertraut allein auf Gottes Kraft, nicht auf seine Kraft. Auf Gottes Stärke, nicht auf seine Stärke. Auf Gottes Macht und Gottes Gegenwart. Und Gottes Eingreifen und Gnade. Dem Hochmütigen widersteht Gott. Er denkt, er braucht Gott nicht. Der Demütige ordnet sich Gott unter. Und er glaubt und vertraut ganz auf die Gnade Gottes. Er schätzt die Gnade Gottes als sein so kostbares Gut, dass wenn er über die Gnade Gottes reden möchte, merkt, ihm fehlen die Worte. Der Hochmütige vertraut auf seine eigenen Werke. Der Demütige vertraut auf die Werke Gottes. Oh, wenn es etwas gibt, was den Menschen verloren gehen lässt, dann wird es der Stolz sein, weil er sich nicht Gott untergeordnet hat und keinen Rat mehr vom Herrn angenommen hat. Deswegen diese Warnung: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wie sieht das nun ganz praktisch aus? Kennt ihr Menschen, wo er das sagen würde, da zeigt sich diese Frucht? Ich könnte euch jetzt Beispiele aus der Bibel nennen und die Geschichten, mit denen seid ihr ja vertraut. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo ich hier im theologischen Seminar unterrichten darf, Adventgeschichte und Geisterweissagung und Dogmatik und viele andere Fächer, erzähle ich euch mal von drei Personen aus unserer Geschichte. Mit ein oder zwei seid ihr bestimmt vertraut, mit der dritten vielleicht nicht ganz so. Und ich erwähne diese Beispiele, diese drei Geschichten mit einem klaren Ziel. Sie zeigen Frucht der Demut. Ja, wir können auch aus unserer eigenen Geschichte sehr viel lernen. Und ihr kennt ja bestimmt auch diese Aussage, wo Ellen White uns darauf hinweist, dass wir für die Zukunft nichts zu befürchten haben. Ich sage es mit meinen Worten frei zitiert: Wir haben nichts zu befürchten, solange wir nicht vergessen. Und darum ist es gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen. Und hier kommt Geschichte Nummer 1. Natürlich, klar. Ellen White. Sie war gerade 17 Jahre alt. 17 Jahre alt, als sie berufen wurde. Ihre erste Vision war kurz nach ihrem 17. Geburtstag im Dezember 1844. Und sie hatte von Anfang an eine Angst. Sie beschreibt es in ihrer Autobiografie, dass sie von Natur aus stolz und ehrgeizig war. Sie schildert uns sogar so, wenn sie mit 9 Jahren nicht diesen Unfall gehabt hätte, wir könnten ja auch sagen, es war eine Körperverletzung mit Gehirnerschütterung und so weiter, wenn sie das nicht gehabt hätte, so sagt sie selber, dann hätte sie wahrscheinlich in so jungen Jahren nicht angefangen, über das ewige Leben nachzudenken. Und als sie berufen wurde, schildert sie uns auch, dass sie mit dem Engel redet und ihre große Angst, die sie hat, zum Ausdruck bringt. Und was war ihre Angst? Ihre Angst war, dass sie stolz wird. Dass sie durch diese Berufung und durch diesen Dienst anfängt, sich selbst die Ehre zu geben. Und darum schreibt sie hier: Ich bat nun darum, und sie redet hier mit dem Engel, dass ich, wenn ich gehen und erzählen müsste, was der Herr mir gezeigt hat, vor einer ungebührlichen Überhöhung, so beschreibt sie das hier, bewahrt werden sollte. Und der Engel sagte: Deine Gebete werden erhört und sollen erhört werden. Wenn dieses Übel, das du fürchtest, dich bedroht, wird die Hand Gottes ausgestreckt sein, um dich zu retten. Er wird dich in der Bedrängnis zu sich ziehen und deine Demut bewahren. Überbringe die Botschaft treu, bleib standhaft bis ans Ende. Und du wirst von der Frucht des Baumes des Lebens essen und vom Wasser des Lebens trinken. Wenn ihr euch das Leben von Ellen White anschaut, oh, sie hat jede Menge durchgemacht. Hat sie Demut gelernt? Ich könnte euch jetzt stundenlang von ihr erzählen, aber ich möchte euch eher eine Episode erzählen, die euch vielleicht jetzt nicht so bekannt ist. Ich durfte im Rahmen meines Studiums eine Forschungsarbeit schreiben über die Frage, wie es Ellen White persönlich ging, als sie ihr Buch Desire of Ages geschrieben hat. Desire of Ages ist übersetzt als Der Sieg der Liebe. Und sie schreibt tatsächlich sehr viel in ihrem Tagebuch und in ihren Briefen darüber, wie es ihr persönlich ging und wie sie da ringt, die richtigen Ausdrücke zu finden. Ich habe diese Arbeit im April dieses Jahr geschrieben Und auf meiner Suche nach verschiedenen Zitaten bin ich hier in ihrem Tagebuch, Diary, könnt ihr ja dort oben lesen, auf folgende Aussage gestoßen. Ihr seht, das ist Manuskript Nummer 3 von 1873, im Januar 1873. Das war also vor 150 Jahren. Und erwähnt sie hier, dass sie gerade dabei ist, Spirit of Prophecy zu schreiben. Das war zu dieser Zeit in den 70er Jahren die Serie, wo sie hat ja so kleine Bücher geschrieben, nannte sie Spiritual Gifts. Ja, und in den 78er Jahren begann sie dies zu erweitern, den großen Kampf quasi zu erweitern. Und sie hatte schon ein Buch geschrieben über das Alte Testament, das war Spirit of Prophecy Band 1, und dann kommt Spirit of Prophecy Band 2 und Band 3. Und Band 2 und Band 3 ist über das Leben Jesu. Später dann, in den 1880er Jahren, wurde daraus dann die Fünfer-Serie, die wir heute kennen. Ja, wie alles begann, Macht und Ohnmacht, der Sieg der Liebe, gute Nachricht für alle, das wären die wirkenden Apostel, und Vom Schatten zum Licht. Und in den 70er Jahren hier, in den 1873er, beginnt sie also über das Leben Jesu zu schreiben. Und dort, in ihrem Tagebuch, schreibt sie Folgendes. Es ist ein Sabbat, 11. Januar 1873. Und sie schreibt hier, we rested well last night. Also ihr könnt es ja lesen auf Englisch, ich sage euch das Deutsche. Also wir haben letzte Nacht gut geschlafen. Das war übrigens nicht oft so. Also wenn jemand schon mal ihre Tagebücher zur Hand genommen hat und darin gelesen hat, dann liest man sehr oft, dass sie in der Nacht irgendwann um 2 oder um 3 munter wird und nicht mehr schlafen kann und sich dann eine Lampe anzündet und schreibt. Also wir haben letzte Nacht gut geschlafen. Das war wunderbar. Dann sagt sie weiter, gibt sie uns einen kleinen Wetterbericht, ja, the Sabbath morning opens close. Also dieser Sabbatmorgen beginnt bewölkt, ein kleiner Wetterbericht. Und dann gibt sie uns Einblick in ihr Denken. Wie geht es ihr jetzt gerade mit diesem Projekt, an dem sie arbeitet, über das Leben Jesu? Und da sagt sie, ihr habt das Englische hier, also my mind is coming to strange conclusions, also mein Verstand kommt hier zu seltsamen Schlussfolgerungen. Was findet sie denn seltsam? Naja, ich denke, ich muss meine Schreibarbeit beiseite legen, die mir so viel Freude bereitet hat, und zusehen, ob ich eine Gelehrte, eine Wissenschaftlerin werden kann. In welcher Disziplin? Sie sagt hier, I'm not a grammarian, ich bin keine Grammatikerin. Geht nicht um Rechtschreibung, geht um Grammatik. Sie hat Sehnsucht danach, die richtigen Worte zu finden. Wie kann sie das, was ihr gezeigt wurde, am besten ausdrücken? Und sie sagt, ich schaffe das nicht. Ich muss am besten mein Schreibzeug auf die Seite legen und ich, ein Stück weit sagt sie, ich bin überfordert. Wenn wir uns diese Seite hier anschauen, das ist quasi Informationen, das ist nicht ihre eigene Handschrift, das hat jemand andere für sie aufgeschrieben, dass sie quasi befragt wurden, das war ein Interview, wo sie ihre Daten bekannt gibt, ja, wo sie geboren und aufgewachsen und wie war das mit dem Schulbesuch. Und wenn man sich das hier anschaut, gibt es die Frage 8, 9 und 10. Das beschäftigt sich also mit ihrer Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ihr es gut lesen könnt, müsste gehen, oder? So, und bei 8, da gibt sie eine Antwort darauf, dass sie doch nur 3 Jahre zur Schule gegangen ist. Dann war ja dieser Unfall. Und dann hat sie es nochmal versucht, als sie 12 Jahre alt war, ist sie auf eine Mädchenschule gegangen. Und auch das hat sie gesundheitlich nicht geschafft. Und dann wird nochmal gefragt nach weiterer Ausbildung. Und ich überspringe das jetzt mal, weil die 10. Frage ist ja dann interessant. Da wird gefragt, welche Abschlüsse hast du denn? Yeah, what degrees, if any, have you received? Also welche Abschlüsse hast du denn? Und was ist ihre Antwort? Keine. Nix. Ich gehe jetzt zurück. Kein Abschluss. Puh. Und darum ist klar, mit 3 Jahren Schule. Und hat sie die Arbeit schlecht gemacht? Nein. Lesen wir weiter. Was schreibt sie noch hier in ihrem Tagebuch? Sie sagt, ich will es versuchen. Wenn der Herr mir hilft. Ich will es versuchen, wenn der Herr mir hilft. Sie sagt sogar noch weiter, mit 45 Jahren, sagt sie hier, ich will es versuchen, wenn der Herr mir hilft, mit 45 Jahren eine Gelehrte in der Wissenschaft der Grammatik des Schreibens, das ist das, was sie hier meint, ja, zu werden. Und das hat mich persönlich angesprochen, dieses Zitat, weil ich habe das gefunden kurz nach meinem 45. Geburtstag. Und ich saß auch da und musste jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben auf Englisch und war kurz davor, das alles zu suchen und habe mich gefragt, wie soll ich das schaffen? Meine Deadline ist Ende April, dann muss ich es abgeben. Ich kann es nicht mehr verzögern. Ich habe es die ganze Zeit hinausschieben müssen und habe mich auch gefragt, wie soll ich das schaffen? Und ich habe das gefunden und gesagt, oh, was für eine Ermutigung. Ellen White sitzt da mit 45 Jahren und hat jetzt ein großes Projekt und soll über das Leben Jesu schreiben und sie fragt sich selber, wie soll ich das schaffen? Und was sagt sie am Ende? Ich vertraue auf den Herrn. Er wird es tun. Ja, Gott wird mir helfen und ich glaube, dass er das macht. Eine Lektion über Demut? Oh, sie setzt sich nicht hin und sagt, ich kann das. Yes, we can oder sowas. Nein. Der Herr ist es. Der Herr hat das gute Werk angefangen, also wird er es auch vollenden. Eine Lektion über Demut, sich völlig Gott anvertrauen und sich ihm ganz unterordnen. Das war die erste Geschichte. Nun kommt die zweite Geschichte. John Evans Andrews, sicherlich auch einigen von euch bekannt. Nächstes Jahr, 2024, denken wir daran, dass es 150 Jahre her ist, es war nämlich 1874, dass Jane Andrews nach Europa kam, der erste offizielle Missionar. 150 Jahre ist das her, nächstes Jahr. Er war der beste Mann, den sie hatten. Oh ja, wirklich. Man sagt, er kann das Neue Testament auswendig und Teile des Alten Testamentes. Er beherrschte mehrere Sprachen, darunter auch Griechisch und Hebräisch. Mit 38 Jahren war er der dritte Präsident der Generalkonferenz. Er war nicht der Jüngste. George Butler war der Jüngste mit 37 Jahren, aber er war der Zweitjüngste. Mit 42 Jahren verlor er seine geliebte Ehefrau Angela und blieb mit Sohn Charles, zu dem Zeitpunkt 15, und seiner Tochter Mary, zu dem Zeitpunkt 11, alleine. Mit 44 Jahren hat er sein Buch herausgebracht über die Geschichte des Sabbats und des ersten Wochentages. Und als Andrews 1874 nach Europa kam, wie alt wurde er da? 45. Und ein neues Projekt begann. Andrews kommt nach Europa. Leider, 4 Jahre später, Andrews ist 49 Jahre alt. Seine Tochter Mary. Und seine Tochter war sehr begabt. Sie haben ihr miteinander einen Vertrag gemacht. Sie sind hier in einem Land, deren Sprache sie nicht können. Okay? Die sind dort in Basel, die können kein Französisch. Und da haben sie miteinander einen Vertrag aufgesetzt. Das war dann ihr Weihnachtsgeschenk. Ja? Genau am 25. Dezember haben sie diesen Vertrag miteinander unterzeichnet. Dass sie ab sofort nur noch Französisch reden. Und vielleicht auch Deutsch. Und nur noch eine Stunde am Tag Englisch. Und tatsächlich hat Mary Französisch so gut drauf gehabt, dass sie dann, wenn es dann um Korrekturlesungen ging für die Zeitungsartikel, dass sie die Fehler gefunden hat. Ja, leider ist Mary an Tuberkulose erkrankt. Sie haben das Geld in die Mission gesteckt, aber nicht in eine ausgewogene Ernährung. Und haben oft auch darauf verzichtet, die Wohnung zu heizen. Sie erkrankt an Tuberkulose mit 16 Jahren. Tuberkulose, Schwindsucht, Consumption auf Englisch. Andrews bezahlt für seine Tochter die Überfahrt nach Amerika. In der Hoffnung, dass sie dort im Battle-Kriegssanatorium vom Arzt John Harvey Kellogg gesund gemacht werden kann. Aber es gelingt nicht. Ihr wisst, diese Krankheit, wenn man sagt Schwindsucht, der Mensch wird nur noch Haut und Knochen. Und Mary hatte dann noch einen Wunsch. Sie bat ihren Vater, dass er sie so in die Arme nimmt, wie er es getan hat, als sie noch ein Baby war. Er hat es gemacht. In seinen Armen ist sie verstorben. Andrews hat sie dann beigesetzt, neben seiner Frau, neben der Mutter. Und als er zurückkehrte nach Europa, nach Basel, merkte Andrews, auch er ist krank. Auch er hatte Tuberkulose. Mit 49 Jahren hat er seine Tochter verloren. 5 Jahre werden ihm noch geschenkt. Er starb vor genau 140 Jahren, am 21. Oktober 1883. Überliefert ist dieser Brief, ich weiß nicht, ob ihr ihn lesen könnt, geschrieben am 24. April aus Basel an seinen Schwager Uriah Smith. Die Frau von Uriah Smith war die Schwester, oder die Schwester, also die Frau von Uriah Smith hatte, also die Frau von Andrews und die Frau von Uriah Smith waren Schwestern. Uriah Smith war also sein Schwager. Und er schrieb ihm diesen Brief, ich weiß nicht, könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht so lesen? Ich mache es ein bisschen größer. Genau. Könnt ihr lesen, dass da Private draufsteht? Ja, oben links, Private. Und dann noch einmal betont er, dass dieses Schreiben wirklich private and confidential ist, okay? Also wirklich privat und vertraulich. Er ist schon eine Weile verstorben, darum können wir das jetzt miteinander teilen. Was hat er hier geschrieben? Ich lese euch die Übersetzung vor. Lieber Uriah, in diesem Moment blicke ich aufgrund meiner großen Niedergeschlagenheit dem Tod ins Angesicht. Es gibt eine Sache, die mich beunruhigt und die ich dir in Form einer Bitte vorlege. Es wird deine Aufgabe sein, meinen Tod im Review zu erwähnen. Review war damals die Zeitschrift, die alle Adventisten, die Englisch sprechen, bekommen haben. Okay? Es wird deine Aufgabe sein, meinen Tod im Review zu erwähnen. Und ich bitte dich, es so schlicht und kurz wie möglich zu halten. Und ich fordere dich ernstlich auf, jede Lobrede zu unterlassen. Ein Drittel einer Spalte im Review sollte für alles, was gesagt werden soll, ausreichen. Ein Drittel einer Spalte im Review. Ich zeige euch nachher den Review. Ein Drittel einer Spalte im Review. Ich habe es nachgezählt. Das sind ungefähr 26 Zeilen. Im Durchschnitt pro Zeile 7 Worte. Also kommt man auf ungefähr 200 Worte. Andrew sagt, 200 Worte sollten reichen. Nicht mehr. Ist nicht notwendig. Und er betont es nochmal, vielleicht könnt ihr es entziffern. Er sagt hier, ich bitte dich darum, weil ich fürchte, dass deine gütige Achtung mir gegenüber dich dazu zwingen wird, das zu sagen, was ich nicht verdiene und was nicht gesagt werden sollte. Meine besten Taten haben eine Spur von Selbstsucht in sich gehabt, sagt er. Und es hat ihnen an Liebe zu Gott und den Menschen gemangelt. Ich flehe dich daher an, bei aller Zuneigung, die du für mich empfindest, dass du dies als meine aufrichtige Bitte betrachtest und leitest du das bitte als private Notiz an Bruder Wagner weiter, den Herausgeber von Science, damit auch er meine Wünsche kennt und entsprechend handeln kann. Wir hatten ja diese beiden Zeitschriften, ja, Review and Herald und Science of the Times. Und dann sagt er noch, vielleicht wird Gott mein Leben noch verschonen, aber nach menschlichem Ermessen ist es viel wahrscheinlicher, dass ich bald abberufen werde. Ein Drittel im Review and Herald. 200 Worte, sagt er. Keine Lobesrede. Er will keine Lobesrede. Und wie gesagt, vor 140 Jahren ist er verstorben, im Alter von 54 Jahren. Wie sah so ein Review aus? Na, so ungefähr, ja, diese 3 Spalten. Und in der Ausgabe vom 23. Oktober vor 140 Jahren, also 1883, wurde in einer kurzen Notiz, dort steht sie, ist es zu klein, ihr könnt es nicht lesen, aber in dieser kurzen Notiz wird darauf hingewiesen, dass sie ein Telegramm erhalten haben aus Europa, das 2 Tage zuvor, am 21. Oktober, Andrews verstorben ist. Aber dann, eine Woche später, am 30. Oktober, sie haben gemerkt, mit 200 Worten, mit ein Drittel einer Spalte, versteht ihr, ein Drittel einer Spalte, das wäre ja, ich kann es euch jetzt nicht wirklich zeigen hier, ein Drittel, das geht nicht, aber ihr könnt es euch ausrechnen, ein Drittel einer Spalte, also 26 Zeilen. Nein, sie haben diesen ganzen Artikel geschrieben. Und sie beginnen diesen Artikel mit einer Entschuldigung, wo sie sagen, wir können leider nicht auf die Bitte von Andrews eingehen und haben schon allein für diese Entschuldigung 10 Zeilen gebraucht. Und sie schildern sein Leben schlicht und einfach. Und wenn man das liest, merkt man, was war das für ein Mann, der sein Leben in den Dienst Jesu gestellt hat. Wer mit Jesus Christus lebt, bringt die Frucht der Demut hervor. Andrews ist ein Beispiel dafür. Das war die zweite Geschichte. Jetzt kommt die dritte Geschichte. Bei der dritten Geschichte muss ich ein bisschen ausholen. Wir gehen ins 20. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Wahlen auf der Ebene der Generalkonferenz und Arthur Croswell Daniels wurde GK-Präsident. Er wurde GK-Präsident mit 42 Jahren. Er kam gerade von seiner Missionsarbeit aus Australien und Neuseeland nach Amerika und man hat ihn gleich zum GK-Präsidenten gemacht. Arthur Daniels ist bis jetzt immer noch der GK-Präsident mit der längsten Amtszeit. Er wurde 1901 GK-Präsident und hat dieses Amt 1922 endlich abgeben können. Er wollte es die ganze Zeit vorher abgeben. Aber immer wieder neu wurde er vorgeschlagen und immer wieder neu wurde er gewählt. 21 Jahre lang. Das war eine spannende Zeit, wenn man sich das anschaut, die ersten 20, 21 Jahre des 20. Jahrhunderts. Da passieren zwei Brände in Battle Creek 1902. Erst brennt dort im Februar das Sanatorium nieder, mitten schon in dieser Zeit, wo man merkt, mit Kellogg stimmt was theologisch nicht und dann wird es wieder aufgebaut. Dann hat Kellogg sein Buch über The Living Temple fertig und will das unbedingt im Refn Herald herausbringen. Die Druckerplatten stehen bereit. Und was passiert? Wieder ein Brand im Dezember 1902 in Battle Creek. Und jedes Mal hat die Feuerwehr den Eindruck, sie können mit ihrem Löschwasser die Feuer nicht wirklich löschen. Übrigens, wer dann die Möglichkeit hat, mal nach Battle Creek zu kommen, dort steht ja noch das große Sanatorium, was Kellogg gebaut hat. Und gleich gegenüber steht die Feuerwehr. Und obendran steht, established, also gegründet, gebaut, ja, 1903. Die wollten also sicher gehen, wenn mal wieder ein Brand ist, dass sie schnell zur Stelle sind. Aber es hat seitdem zumindest das Battle-Kriegs-Sanatorium meines Wissens nicht nochmal gebrannt. Es war die Zeit der Umstrukturierung. 1903 wird dann die Generalkonferenz Battle-Krieg verlassen und wieder in den Osten gehen, in die Nähe von Washington, Tacoma Park. Sie werden dort neu anfangen und alles neu aufbauen. Und was fällt noch in diese Zeit? Natürlich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges ab 1914. Der Tod von Ellen White 1915. Die Herausforderungen in Europa durch die Entstehung der Reformgemeinde. Und sie werden die ganze Zeit versuchen zu verhandeln. An seiner Seite, an der Seite von Daniels, ist Spicer. William Ambrose Spicer. Und ihr seht, dass er schon 1903, da kommt er gerade von seiner Missionsarbeit aus Indien zurück, dass er all die vielen Jahre bis 1922 an der Seite von Daniels wirkt. Macht das alles auch mit durch. Aber er ist ja so der Mann hinter Daniels. Daniels in der Front, Spicer hinter ihm. Ich habe Briefe gefunden von Conradi an Heinrich von Schubert, wo angekündigt wird, dass Spicer nach Europa kommt. Und was ist sein Anliegen dort? Warum kommt er nach Europa? Na, um mit dieser Gegenbewegung, so haben sie sie genannt, mit der Reformgemeinde zu verhandeln. Leider ohne Erfolg. Spicer wird mit 37 Jahren Sekretär der Generalkonferenz. Spicer blieb in diesem Amt 19 Jahre lang. So, und jetzt kommt das Jahr 1922. Daniels ist inzwischen 63 Jahre alt. Spicer ist 56. Daniels hat die ganze Zeit angekündigt, er möchte aufhören. Und das ist verständlich, wenn man so viel durchmacht. So viele Herausforderungen. Und denkt bitte nicht, dass der Posten des GK-Präsidenten so lukrativ ist, wie so ein König oder sowas. Oh Mann, ihr wollt gar nicht wissen, was der immer so für Anrufe kriegt und E-Mails kriegt und Briefe kriegt. Und also wenn jemand in Verantwortungspositionen steht, das geht ja auch den Gemeindeleitern und den Pastoren und vielen anderen, auch hier in Österreich, der Reinhard Schwab, und das wollt ihr gar nicht wissen, was die alles abkriegen. Und jetzt kam 1922 und Daniels hatte schon ganz klar angekündigt, er möchte dieses Amt abgeben. Und dann kam die Frage, ja, wer wird der Nachfolger? Und das Gerücht macht die Runde, es soll Spicer sein. Aber Spicer wollte nicht. Spicer wollte auch sein Amt als Sekretär abgeben. Er wollte lieber als Missionar wieder nach Indien gehen. der will nicht GK-Präsident werden. Und er schreibt das, Spicer schreibt das in einem Brief an seine geliebte Frau Georgie. Wir sind im April 1922. Dieser Brief ist erhalten geblieben. Der Brief schreibt er aus Chicago. Er ist gerade unterwegs zu dieser Generalkonferenz. Die findet dort in San Francisco statt. Er ist dort auf dem Weg und er schreibt seiner Frau, dass sollte es dazu kommen, dass man ihn zum GK-Präsidenten machen möchte, dass er alles tun wird, was er kann, damit das nicht passiert. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Am 22. Mai 1922 schreibt Spicer wieder einen Brief an seine Frau und berichtet ihr kurz und knapp. The Report, auf Deutsch. Der Bericht des Ernennungsausschusses lautete, Doppelpunkt, W.A.S. William Ambrose Spicer. Präsident. AGD, Arthur Groswells Daniels, Sekretär. Jetzt schreibt er an seine Frau, also schreibt er einen Brief an seine Frau. I begged all to try to think of some other way. Also, ich bat alle inständig, eine andere Lösung zu finden, aber nach einer Zeit des Gebets schien sich kein anderer Weg zu öffnen und ich konnte nicht länger Nein sagen. I'm so sorry for you, dear Georgie. Liebe Georgie, es tut mir so leid. Du würdest es mir nicht wünschen. Diese Aufgabe ist so anders als die Arbeit, nach der ich mich sehne. Er sehnt sich ja nach Missionsarbeit. But I just couldn't get out of it without selfishness. Aber ich konnte nicht entweichen, ohne selbstsüchtig zu sein. Don't worry, mach dir keine Sorgen. It doesn't call for a superman, but just for a consecrated man doing his best. And that I will be, Georgie dear, by God's help. Also es braucht keinen Superman, sondern nur einen geweihten Mann, der sein Bestes gibt. Und das werde ich sein, liebe Georgie, mit Gottes Hilfe. Also mach dir keine Sorgen, liebe Georgie. 4 Jahre und ich werde meinen Nachfolger vorbereitet haben. Da kannst du sicher sein. Ach ja, also es hat dann doch nochmal 4 Jahre gebraucht. Die hatten damals immer 4 Jahre Amtszeit. Noch eine weitere Periode. So, er schreibt also weiter, so, dear sweet wife, I'm just your husband that loves you and would rather have the kingdom of your heart than any office honors. Also zu Deutsch. Herzallerliebste Frau, ich bin ja nur dein Ehemann, der dich liebt und lieber das Reich deines Herzens haben möchte als irgendwelche Ehrenämter. Also man hat so fast den Eindruck, er macht sich jetzt Sorgen, was seine Frau wohl sagt, weil er hat sie ja versprochen, dass das nicht passiert. Und jetzt ist es passiert. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ein sehr interessanter Satz, der uns allen etwas zum Nachdenken gibt. Er sagt jetzt hier, ich blende mal den Daniels aus, jawohl. Er sagt hier, there are no posts of honor, but only of service. Es gibt keine Ehrenämter oder Ehrenposten oder Ehrenplätze, sondern nur Dienstämter oder Dienstposten oder Dienststellen oder Ämter des Dienens. Ihr versteht, was er meint. Er will dann gerne noch ein bisschen mehr sagen, aber er muss den Brief dann abschließen und unterschreibt ihn mit seinem Namen. Dein Herz, allerliebster William. Was lernen wir aus diesen 3 Geschichten? Lektion der Demut. Ist es möglich, Demut zu lernen? Oh ja. Von wem? Von Jesus Christus. Wie geht das? Indem wir seine Einladung annehmen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist das, was er sagt. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oh, ich wünsche uns allen, dass wir diese Frucht bringen. Mögest du eng mit dem Herrn wandeln, sodass Demut und Sanftmut deine Frucht ist Und möge der Herr dir seine Gnade geben, weil du demütig mit ihm wandelst. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.